Bist du noch da? Ach so.
Ja, gibst du mir ein Signal?
Ja, go, go, Gadgetto.
Marco und Melvin für euch wieder zurück.
Wann ist es Liebe?
Welche Ereignisse in deinem Leben haben dich freier gemacht?
Marco, jetzt beruhig dich mal mehrfach, weil wenn ich mit dem Mikrofon spreche, dann hört es mich trotzdem so wie ein Blinder, der sein Gehör trainiert hat.
Was für Vergleich.
Logos, das unheilbare Gesprächigsein.
Ich wünsche euch allen Liebe und Vertrauen.
Wir sind zurück, muss man ja beinahe schon sagen. Wir waren lange nicht auf euren Kopfhörern oder in euren Kopfhörern. Das hatte seine Gründe, weiß ich nicht, muss ich jetzt nicht unbedingt darlegen, aber ja, wir haben uns eine kleine Sommerpause gegönnt, sag ich mal, und sind jetzt zurück. Wir sind wieder erkrankt an der unheilbaren Gesprächigkeit. Und wollen heute sprechen. Bevor ich aber in das Gespräch eintauche, möchte ich einen Riesendank an Christian aussprechen, der uns mit 10 Euro den Monat auf Patreon unterstützt. Das ist eine unfassbare Ehre. Wir sind wirklich gerührt und es ist der zweite Christian, der uns unterstützt. Ohnehin haben wir sehr viele Christians, die uns hören und teilweise kommentieren und ja, Teil unseres kleinen Podcast-Universums sind. Und ja, die Christian-Armee wächst und danke Christian für deine Unterstützung. Und wenn ihr es den Christians gleich machen wollt, könnt ihr das gerne tun. Auf unserer Homepage www.logos-podcast.de findet ihr alle weiteren Informationen dazu. Und ein Wort noch zu den Patreon-Unterstützern, die wir jetzt sehr stiefmütterlich behandelt haben. Wir werden jetzt in der Folge und versuchen recht regelmäßig, vielleicht einmal im Monat, extra Content exklusiv für Patreon zu kreieren. Weil wir auch zeigen möchten, dass wir diese Unterstützung unfassbar wertschätzen und das mit einer kleinen kreativen Gegenleistung honorieren wollen. Deshalb freut euch darauf und wir haben uns noch was überlegt, was wir vielleicht am Ende des Jahres dort auch bereitstellen, aber dazu dann mehr, wenn es konkreter wird. Ja, das waren jetzt die Danksagung, die ich vorneweg kundtun wollte, bevor ich es vergesse. Und ich weiß nicht, Melvin, willst du noch etwas dazu sagen? Ansonsten würden wir ins Thema überleiten.
Ja, hi. Und Christian scheint wohl das Pseudonym eines guten Menschen zu sein. Bitte mehr Christians. Ich wünsche mir mehr Christians auf der Welt, wollte ich sagen. Gut, machen wir mal go.
Machen wir mal go, ja. Ein Aspekt des Verstummens war mit Sicherheit, dass ich in den letzten Wochen sehr mit Zahnschmerzen zu kämpfen hatte. Diese wurden ironischerweise nach einem Zahnarztbesuch hervorgerufen, der einen Zahn aufbohrte. Und dabei war dann klar, dass der Nerv, irreparabel quasi beschädigt sei, dieser Zahn wohl auch nicht mehr zu retten sei, und nachdem er diesen zugemacht hatte, hat sich der Nerv dann richtig gedacht, komm, ich bin entzündet, ich schwelle hier an und bereite dir richtig schöne Schmerzen. Ja, das hat dann anderthalb, zwei Wochen angehalten, bis ich irgendwann gesagt habe, so, das wird nicht mehr besser, das ist jetzt nicht nur noch Nachwehen des Bohrens und quasi Irritation des Nervs, sondern das ist jetzt wirklich im Arsch hier in meinem Mund, grob gesagt. Und dann durfte ich zu einem Kieferchirurgen und dieser Zahn wurde dann mit Betäubung entfernt. Die Betäubung hat mir die Chirurgin erklärt, dass der pH-Wert bei einer Entzündung der pH-Wert in diesem Raum der Entzündung verändert ist und dass das Betäubungsmittel darauf dann nicht wirklich gut reagiert. Und ja, der Schmerz trotz dessen spürbar war. Und ja, das habe ich auch gespürt, als mein Zahn dann rausgehievt wurde. Also es ist tatsächlich kein Rausbrechen gewesen oder Rausziehen, sondern wirklich quasi ein Rausmeißeln und Rauspulen quasi. Und es war unfassbar unangenehm. Also ich hatte so eine, ja, so eine OP-Kittel mit einem Ausschnitt am Mund wurde über mich gelegt, der absolut nicht atmungsaktiv war. Und ich habe darunter geschwitzt wie sonst was. Und bin immer wieder zusammengezuckt. Die Chirurgin hat das super gemacht. Die hat das begleitend immer wieder ihre Schritte erklärt, was jetzt kommt und so weiter. Also ne, da kein Vorwurf oder so. Sie war wirklich sehr behutsam. Ich durfte sogar eine Pause einlegen, aber aus einem falschen Anflug von Stolz und Männlichkeitsgehabe habe ich dann relativ schnell gesagt, ich brauche die Pause nicht. Hol den Zahn raus. Und danach war ich erstmal fertig. Ja, und infolgedessen hatten wir auch, oder wir hatten kurz vorher telefoniert und da habe ich dann mir gedacht, Schmerz zum Thema dieses Podcasts zu machen, denn Schmerz betrifft uns alle, mal häufiger, mal weniger häufig, mal intensiver, mal weniger intensiv. Und ja, Schmerz ist ein ständiger Begleiter. Wir können auch später nochmal über verschiedene Facetten des Schmerzes reden. Ich würde jetzt ganz gerne über den wirklich körperlich spürbaren Schmerz sprechen. Und Melvin, wann hast du das letzte Mal einen Schmerz empfunden, den du nur sehr schwer ausgehalten hast? Und wie gehst du in solchen Situationen mit dem Schmerz um?
Das letzte Mal einen körperlichen Schmerz, den ich nur schwer ausgehalten habe, meinst du wahrscheinlich?
Genau.
Also das letzte Mal liegt schon eine Weile zurück, dass ich so starke Schmerzen hatte, dass ich wirklich gedacht habe, ich könnte auch an diesen Schmerzen sterben. Also ich habe mir wirklich vor Augen führen müssen, dass das so extrem ist und mich so überwältigt, dass das das Potenzial hat, mich aus dem Leben zu reißen. Und das war 2010, also ist schon 11 Jahre her. Da lag ich im Krankenhaus, weil ich eine sogenannte pseudomembranöse Colitis entwickelt habe. Das ist eine der gefürchtetsten und seltensten Nebenwirkungen der Breitbandantibiotika und eine Darmerkrankung, eine sehr heftige, wo sich ein Toxin im Darm ausbildet, das von den Clostridien, Clostridium difficile ist also ein Bakterium, das so gut wie gar nicht in unserem Körper vorkommt, das aber die Eigenschaft hat, bei solchen Napalmangriffen wie Antibiosen sich zu verkapseln und danach sehr schnell zu vermehren, und dabei produziert es halt das Toxin und dann entzünden sich die inneren Organe und es bildet sich Eiter und dann schwellen die an. Das heißt, ich hatte im Bauch eine Fußballharte, sehr große, im rechten Unterbauch Schwellung, und das hat dann einen für mich bis dato nicht vorstellbaren Schmerz ausgelöst, der sich irgendwie ja sekündlich steigerte, also richtige Koliken, wir sprechen ja von Vernichtungsschmerzen, und ich habe tatsächlich dann gebetet, also ich war so verzweifelt und überfordert mit dem Schmerz, dass ich gebetet habe. Warum habe ich nicht einfach geklingelt und mir ein starkes Morphin oder so geben lassen? Also es kam dann tatsächlich jemand und hat mir ein Schmerzmittel gebracht. Und ich habe aber vorher über dieses Schmerzmittel, was mir gebracht wurde, Novalgin, eine ganz furchtbare Story gehört, wo ein junges Mädchen im entfernten Bekanntenkreis an multiplem Organversagen gestorben war, die das halt genommen hat. Also das kann das Mittel auslösen. Und ich war damals so phobisch, dass ich gedacht habe, ich werde jetzt eher diesen Schmerz noch ertragen, als noch ein weiteres Risiko irgendwie in meinen Körper zu holen, weil therapeutisch wirkt das jetzt ja nicht gegen diese Entzündung. Ja. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich das durchgestanden habe. Die Frage ist wirklich, ob ich irgendwann ohnmächtig wurde oder so vor Schmerz, aber ich bin habe mich dann also oft auf den Bauch gerollt und versucht so im Bett zu knien, weil das so weh getan hat.
Kannst du dich daran erinnern, wie lange das angedauert hat?
Also es war eine mehrstündige Angelegenheit, die sich also immer weiter auch gesteigert hat. Ich bin dann irgendwann auch operativ behandelt worden. Es gab also eine sogenannte Bauchspiegelung, heißt das, glaube ich. Und dadurch ist das dann halt behandelt worden. Und dann auch natürlich ex post durch Medikamente und konservativ. Aber es waren auf jeden Fall mehrere Stunden. Ich glaube, das ging so in die tiefe Nacht, in den Morgen hinein irgendwie. Ich weiß es aber ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Ich weiß nur eben, dass ich diese Gedanken hatte, ich könnte jetzt nicht nur an der Erkrankung, die ist auch tatsächlich sehr letal, die ist sehr tödlich, ich könnte also auch am Schmerz selber sterben. Also es wackelte alles, es bebte irgendwie, so die Wahrnehmung war richtig verzerrt und angegriffen.
Ja, also war nur noch Schmerz in dem Moment, das Ganze. Ganze Sein und Bewusstsein nur noch mit Schmerz ausgefüllt. Das sind ja schon ziemlich extreme Formen dessen und in der Form hatte ich es glücklicherweise noch nicht. Also ein bisschen Zahnschmerzen sind dagegen ja lächerlich, auch wenn es den Nerv trifft. Und ich glaube, gegen solche Formen ist es schwierig, irgendwie sich mental zu wappnen. Nichtsdestotrotz würde ich gerne eine Strategie ansprechen, über die ich gelesen habe, mit der man Schmerzen entgegentreten kann, wenn man denn möchte. Das schließt so ein bisschen an die letzte Folge an, die wir aufgenommen haben, die mich übrigens selber sehr beeindruckt hat. Nicht nur viele ZuhörerInnen, die sehr viel Feedback gegeben haben, was uns unfassbar gefreut hat, dass es durchweg positiv war und dein Erlebnisbericht war sehr eindrücklich, auch nochmal hier von mir betont.
Dankeschön.
Ich hatte es dir ja schon bereits erzählt vor 2-3 Wochen, als wir telefonierten. Ich habe mich infolge deiner Ausführungen auch selber ein bisschen intensiver mit dem Themenkomplex Meditation befasst und habe ein Buch gelesen, das du mir ans Herz gelegt hast von, wie heißt er nochmal mit Vornamen?
Ulrich.
Ulrich Ott, Entschuldigung. Spiritualität für Skeptiker ist ein kurzes, knackiges Buch, was ich sehr zur Einführung und ich weiß nicht, zur Etablierung, da kannst du vielleicht mehr zu sagen, inwiefern das geübte spirituelle Praktiker auch gewinnbringend lesen können. Ich kann aus meiner absoluten Anfängerposition sagen, dass mir das Buch sehr viel gegeben hat. Es gibt 3 wunderbare Meditationsanleitungen, die auch mit der Möglichkeit der auditiven Anleitung versehen sind. Also man bekommt einen Link an die Hand, unter dem man von Herrn Ott geführt die Meditation sich auch aufs Ohr packen kann. Jedenfalls hat mich dieses Buch dazu animiert, selbst täglich jetzt Meditation zu praktizieren. Das tue ich seit roundabout, 4-5 Wochen seit unserem letzten Podcast. Ich weiß es nicht genau.
4-5 Wochen. 4 Wochen, ja.
Und darüber möchte ich jetzt aber im Detail nicht sprechen. Das ist auch noch ein bisschen wenig Erfahrung, um jetzt meine irgendwie fundierten Erlebnisse darzulegen. Dieses Buch und die Praxis in der Meditation haben mich dazu animiert, ein weiteres Buch, was ich im Regal hatte, zu lesen. Das, ich habe es jetzt eingepackt, weil ich ziehe jetzt gerade um. Das ist ein Grund, warum wir so lange stumm geworden sind. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Es beschäftigt sich mit dem Buddhismus aus der Perspektive der Hirnforschung. Also ne, westliche Medizin geht in Kontakt mit fernöstlicher Lebenspraxis. Und ein Kapitel beschäftigt sich innerhalb dieses Buches mit den positiven Auswirkungen von Meditation auf Schmerzempfinden. Und das hatte ich halt gerade frisch gelesen, als ich die Zahnschmerzen bekommen hatte. Und ich habe mich versucht, in der Praxis den Schmerz wirklich zu spüren, ihn anzunehmen, ihn als vorübergehend zu erfahren, dann den Schmerz halt besser damit umzugehen. Also es ist quasi die Vorgabe wäre, wir empfinden den Schmerz rein körperlich, er ist punktuell irgendwo im Körper auszumachen. Aber ein zweiter Schmerz, der vielleicht schlimmere Schmerz wäre, das Bewusstmachen dieses Schmerzes, der dann vielleicht allumfassender wird. Also dieses leidige, sich dem Schmerz verweigern, dagegen anzukämpfen, gibt dem Schmerz, der punktuell jetzt vielleicht bei mir im Zahn, im Wangenbereich ist, eine viel größere Bedeutung. Und also du kannst mich gerne gleich korrigieren, wenn ich das falsch interpretiere, aber der Buddhismus sagt dann, diesen zweiten Stachel, den wollen wir ziehen und uns auf diesen lokalen Schmerz konzentrieren, den ihn reinspüren. Und dann wird halt diese Überpriorisierung des Schmerzes wird dadurch genommen. Mhm. Und die Hirnforschung sagt dazu, dass es also die Erkenntnisse, die man derzeit hat, und man muss dazu sagen, dass großartige Langzeitstudien da noch Ergebnisse fehlen, aber es gibt sehr viele Indizien, die darauf hindeuten, dass Meditation als begleitende, komplementäre Schmerztherapie durchaus von großer Bedeutung sein kann. Und ich habe versucht, in diesen Momenten genau so diesen Schmerz zu lokalisieren, und es hat mir in Momenten tatsächlich geholfen, diesen Schmerz als Teil meines Selbst zu empfinden, der halt da ist, aber dann auch wieder geht. Und das ging dann tatsächlich. Dann konnte ich diese Momente recht gut akzeptieren, aber irgendwie nach anderthalb Wochen Schmerz war auch dann mein ungeübte Achtsamkeitsprüfung. Ich konnte dem dann nicht standhalten und irgendwann war es mir zu viel. Ich habe recht lange ohne Medikamente diesen Schmerz ertragen. Irgendwann ging es dann nicht mehr und dann war mein ungeübter Geist überfordert. Aber das ist eine super interessante Möglichkeit, mit Schmerz umzugehen, und da würde ich mal gerne wissen, ob du ähnliche Erfahrungen mit alltäglichen Schmerzerfahrungen wie Kopfschmerzen etc. gemacht hast, um da vielleicht auch unseren Hörern vielleicht aus deiner geübteren Perspektive nochmal Schlaglicht darauf zu geben.
Habe ich. Mir ist das also alles bekannt, was du da beschreibst, und ausschließlich aus meinen Vipassana-Erfahrungen heraus. Ich habe tatsächlich 2013 im Rahmen eines Aufenthaltes in der naturerkundlichen Klinik Essen-Mitte einmal die Woche anbieten dürfen, Schmerzen aufzulösen, also das zu begleiten. Und damals, also ich habe seit vielen Jahren wiederkehrende Kopf-Nackenschmerzen, Gesichtsschmerzen. Und damals hatte ich folgende Technik für mich etabliert, oder auch für Rückenschmerzen ging das ganz gut. Ich habe mich hingesetzt und den Schmerz lokalisiert. Also nehmen wir mal jetzt an, das ist ein Nackenschmerz. Dann bin ich also in den Nacken mit meinem Bewusstsein und habe versucht, in diesen Schmerz hinein zu schauen, und seine inhärenten Bewegungen und Eigenschaften zu sichten. Also ein Schmerz ist ja nicht einfach nur ein grobes Gefühl, das kommt den allermeisten so vor, sondern er besteht aus ganz vielen kleinen Mikroereignissen. Und wir können bei einer fortschreitenden Betrachtung den Schmerz sublimieren, das heißt in seine Einzelteile zerlegen. Da ist zum Beispiel Hitze, da ist Pulsieren, da ist Zucken, da ist Expansion. Und das verlagert erstmal die Haltung zum Schmerz vom Leiden, also die Reaktion der Aversion, Sankara of Aversion würde jetzt ein buddhistischer Lehrer sagen, hin zur interessierten Beobachtung. Ja, was ist das eigentlich für ein Schmerz? Was macht er so? Und gleichzeitig, wenn der Schmerz etwas deckelt oder eine seelische Unruhe ausdrückt, habe ich so häufig zumindest erlebt, dass durch diese Beschauung ziemlich schnell klar wurde und sich ziemlich schnell gezeigt hat tatsächlich, was ist denn gerade für ein Thema da in mir zugange? Ja, das ist zum Beispiel irgendein Ärger, der sich dann durch Bilder oder Gefühle oder sonstigen Hinweisen gezeigt hat. Und auch das hat dann den Schmerz zumindest vorübergehend entweder ausgeschaltet oder wenn ich den soweit sublimiert hatte, dass ich halt eher seine Oszillation spürte, dann war der auch für mich nicht mehr problematisch. Das ist also die Erfahrung, die ich damals machte und womit ich auch hausieren ging. Ich habe dann zum Teil recht großspurig behauptet, ich könne Schmerzen auflösen bei mir und ich könnte das auch anderen zeigen. Es hat bei wenigen funktioniert tatsächlich und ich war damals auch extrem in-game. Also ich habe sehr viel gesessen und achtsam praktiziert und sehr viel auch mich konzentriert. Also meine Achtsamkeit und meine Konzentration waren damals wirklich sehr, sehr stark vorhanden. Das ist heute nicht mehr so der Fall. Und vor kurzem, da bin ich also nach dem Retreat auf ein Buch gestoßen. Und das wurde im Internet empfohlen und hatte so ein bisschen den Hintergrund, also dass ich im Retreat, über das ich ja auch berichtet habe, durchaus die ein oder anderen Schmerzattacken hatte und dann bisweilen auch damit mal wieder sehr überfordert war. Auf jeden Fall habe ich auf einer Seite, wo jemand über ähnliche Symptome, die ich in den letzten Jahren erlebt habe, die durch Meditation auch hervorgerufen wurden, von diesem Buch berichtet. Dieses Buch heißt Internal Moving Healing, Manual of Instruction von Robert Harry Hoover. Robert Harry Hoover war ein Ingenieur, der als einer der ersten internationalen Schüler bei Sayadji Ubakin, also dem burmesischen Mönchen, der damals überhaupt der äußeren Welt Zugriff gewährt hat in seine Retreats, in seine Vipassana-Kurse. Jedenfalls ist er bei ihm Schüler geworden und durfte sehr lange auch mit ihm arbeiten und hatte wohl auch das Thema dauerhafte chronische Schmerzen. Und er hat über Jahrzehnte, wie er in dem Buch schreibt, eine Technik entwickelt, die sehr einfach für uns alle bei uns selber anzuwenden ist und durch die wir sozusagen sämtlichen Trouble auflösen können. Und da geht es darum, ich brauche drei Schritte. Ja, das erste ist, ich schließe meine Augen und ich höre auf zu sprechen und irgendwie zu denken. Ja. Und dann gehe ich also mit meiner Wahrnehmung in diesen in den Schmerz, den ich also empfinde, oder in den Trouble. Das kann auch irgendwas anderes sein. Das kann auch irgendein beunruhigendes Gefühl sein oder dergleichen. Oder eine Spannung. Oder Hitze. Ja. Und dann sagt er, hold it. Also dann geht es wirklich darum, mich ganz und gar darauf zu fokussieren und das eine Weile auch zu halten. Und endlich sagt er, push it. Und das heißt, ich kann diese, ich sag einfach mal, diffuse Wolke aus unangenehmen Empfindungen bewegen. Und zwar nicht, und das ist ganz entscheidend, imaginativ, sondern real. Also er sagt, wir können uns äußerlich und innerlich berühren. Und das ist auch meine Erfahrung definitiv. Er nennt das Beispiel der zwei Mädchen, die Ball spielen und sich irgendwie dabei aufs Gesicht legen, also da irgendwie um den Ball kämpfen, und dann haben beide Schmerzen und Verletzungen, und die eine rennt dann halt irgendwie schreiend zur Mutter, und die andere bleibt halt sitzen, schließt die Augen und ihr stellt sich vor, wie sie halt innerlich ihr Bein von innen streichelt. Ja, also da geht es nicht darum, dass das, weil wir das ja intuitiv machen, wir legen die Hand drauf und oder die Mutter legt die Hand auf die Stelle oder pustet oder was auch immer, und sie also macht das im Innern, und das ist sozusagen der Weg. Also wir können uns auch im Innern balsamieren und streicheln, da gibt's also Bewegungsmöglichkeiten. Und ich habe es jetzt diverse Male angewandt, es hat jedes Mal funktioniert, es ist total einfach, es ist erschreckend einfach. Das ist, ja.
Darf ich kurz eine Frage einstellen? Also dieses Push-It, diese Bewegung des Schmerzpunktes, wohin?
Genau, genau, das ist eine sehr gute Frage, Entschuldigung. Raus aus dem Körper. Auf den direktesten Wege. Es ist zum Teil nicht einfach, nicht leicht, das irgendwie diesen Schmerz in die Richtung zu bewegen, wo er hin soll. Also er sagt immer vom Top, also von der Spitze quasi ausgehend. Man soll also sich diese Zone bewusst machen, und dann wandere ich mit der Aufmerksamkeit so an dieser Zone vorbei und merke, ah, hier hört die auf und hier fange ich jetzt an zu drücken. Also von sozusagen der schmerzfreien Grenze drücke ich jetzt in diesen Schmerz hinein und kann ihn dadurch, oder in den Trouble, ja, kann ihn dadurch also bewegen. Und es ist ganz faszinierend. Also er versucht das auch zu erklären über Zellkommunikation. Wir sind im Prinzip ja nichts anderes als elektrische Spannung, die sich austauscht im Innern, die kommuniziert. Und dem Moment, wo ich da also diese Maßnahmen ergreife, dann wird entsprechend diese elektromagnetische Schwingung verändert, ja, und das ist sei auch messbar etc. Es ist also nicht einfach nur was rein Fantastisches, sondern etwas real Physisches. Und es, wie gesagt, das hat bei mir bisher jedes Mal funktioniert nach einer Weile. Wenn es nicht gehen sollte, wenn das eine zu starke Manifestation ist und die sich nicht verschieben lässt, dann sagt er, soll man so eine Art Scheibenwischer machen. Also dann gehe ich halt so weit nach links, wie der Schmerz sich entsprechend ausgestaltet hat, und komme dann in diese Zone, wo der dann nicht mehr ist. Das kann auch außerhalb des Körpers sein. Und dann wandere ich nach rechts durch diesen Schmerz durch, bis ich quasi in die Zone komme, wo der Schmerz nicht mehr wahrnehmbar ist, und dann wieder nach links und immer so weiter. Und dabei merke ich auch, dass sich das Ganze etwas erweicht. Also, dass das alles ein bisschen verschiebbarer wird, sage ich mal. Das ist ganz verrückt, das, Und er gibt immer gute Beispiele, warum die Sache nicht klappen könnte. Und er sagte eben, der größte Fehler ist also anfangen, sich Sachen vorzustellen. Es geht wirklich darum, direkt den Schmerz zu sehen und zu erleben und direkt auch zu sehen und zu erleben, dass er sich verschieben lässt. Diese Erfahrung ist also elementar, ja, dass ich wirklich merke, ich habe ihn jetzt bewegt. Und er sagt, das kann man mit einem Boxkampf vergleichen. Da sind zwei Schwergewichtsboxer, die aufeinander einschlagen. Und jetzt schlägt der eine den anderen K.O. So, und jetzt gibt es zwei Szenarien. Das eine Szenario ist, ich höre nur den Schlag oder ich kriege halt nur mit, dass der andere eine Bewegung ausgeführt hat, aber sehe sie nicht klar und jetzt geht der Gegner zu Boden. Ja. Und da bin ich sozusagen unbeteiligt, beziehungsweise kann mir nur ausdenken, was passiert ist. Ja. Und da sozusagen verglichen mit der Selbstbehandlung bin ich im imaginativen Bereich und die Sache ist eigentlich nicht wirklich greifbar für mich passiert. Wenn ich aber genau hinschaue und sehe, wie die Faust, wie ja der Schlag ausgeführt wird und schließlich dann eben im Gesicht des Gegners brandet, also ich sehe die komplette Bewegung, ich sehe den ganzen Ablauf, sehe, wie er hinfällt, dann bin ich beteiligt, ich bin drin sozusagen im Stream und habe dann die Autorenschaft über das, was passiert, ja, und kann das nachvollziehen. Und das muss auch im Innern so laufen. Also unsere Aufmerksamkeit, diese innere Bewegung muss an diesen Schmerz andocken. Es muss wirklich eine Berührung geben. Ja, Internal Moving Healing. IMH nennt er das. Und dann werde ich ziemlich schnell erfahren, wie ich den Schmerz ausnocken kann.
Ja, dazu habe ich direkt mehrere Fragen. Ich will erst die eine stellen, weil ich glaube, dass beide eine umfangreichere Antwort bedürfen. Das alles klingt jetzt ein wenig so, wenn man denn uns Böses unterstellen möchte, wie, ich weiß gar nicht, welche Glaubensgruppe das ist, die kein fremdes Blut annehmen irgendwie oder keine Medikamente und dann lieber auf Gottes Heilung vertrauen, als die Ursache einer Krankheit anzugehen. Vielleicht kannst du mir ein Stichwort geben, ist irgendeine christliche Strömung? Ich weiß nicht.
Meinst du die Zeugen Jehovas? Weil die machen das. Ja. Die Jehovas Zeugen machen das, ja.
Genau. Man könnte jetzt ja genauso sagen, dass der Schmerz eine Ursache hat und der Schmerz an sich das Symptom ist und wir jetzt gerade so daher redeten, als ob man jeden Schmerz und damit auch die Ursache des Schmerzes durch Meditation in den Griff bekäme. Und selbst wenn es, was weiß ich, Schmerzen hervorgerufen durch eine Krebserkrankung, durch Meditation heilbar sind. Also wenn man böse ist, könnte man ja das jetzt gerade in die Ausführungen reinlegen. Das würde ich erstmal so anders sehen, ne? Also wir wollen ja halt nicht sagen, dass man dann nicht die Ursache bekämpfen soll, sondern es geht rein um die Schmerzbehandlung. Genauso wie wenn wir uns eine Ibuprofen oder Paracetamol oder der weiteren bei Kopfschmerzen reintun, ist das ja eine symptomatische Behandlung des Ganzen und keine ursächliche. Also wenn die Kopfschmerzen von einer ausgeprägten Verspannung der Nackenmuskulatur herkommt, dann haben wir das ja an sich nicht unbedingt mit einer Aspirin unter Kontrolle, sondern wenden uns dann da an die Symptomatiken und behandeln diese. Das kann man genauso auf die Achtsamkeit bzw. Meditationspraktiken sehen oder sehe ich das anders? Also es geht nicht darum, durch Meditation jetzt die Schmerzursache unbedingt dann anzugehen, sondern rein dieses Empfinden des Schmerzes.
Tatsächlich geht es doch darum. Also es geht, naja gut, fangen wir mal so an. Was Hoover sagt ist, wir sollten aufhören, das alles zu interpretieren, zu benennen, zu kategorisieren, zu rubrizieren und so weiter. Es geht erstmal darum, dass wir in einem schwingenden Körper sind, ja, der aus ganz vielen Mikroschwingungen besteht, die miteinander kommunizieren. Und wir im Laufe unserer Wissenschaftlichkeit, da ein Verständnis entwickelt haben, das alles irgendwie bewerten zu können und hier und da. Und es ganz, ganz viele Zünfte und Schulen gibt, die das auch bearbeiten, die dadurch auch profitieren. Und er geht da also komplett raus. Er sagt, es geht nicht mehr darum, Probleme zu visualisieren oder zu, wie gesagt, zu interpretieren, sondern es geht erstmal darum, wirklich zu schauen, wahrzunehmen, ja, was fühle ich? Also erstmal beobachte ich, was fühle ich und was bin ich, ja. Und dann, was kann ich im Inneren damit machen? Und er geht jetzt nicht davon aus, dass man damit irgendwelche, ich sage jetzt einfach mal, konkreten Erkrankungen auslöscht oder seelische Probleme oder sowas konkret heilt, sondern das ist dann sozusagen der Side-Effekt. Also wir bewegen diesen Trouble aus unserem System raus und da hängt dann oft auch das ein oder andere dran. Also er berichtet auch von verschiedenen Heilerfahrungen seiner Anwender und Anwenderinnen. Und das glaube ich ihm tatsächlich auch, wenn ich da tiefer drauf schaue. Es ist natürlich grotesk, weil wenn das wirklich so wäre, dass man damit alles therapieren könnte, dann wäre ja das, was wir hier an Medizinapparat haben, dermaßen redundant. Dann könnten wir als Menschen den ganzen Tag auf der Parkbank sitzen und uns selbst therapieren, wenn wir lustig wären. Ja, das macht halt alles, was Geld kostet, alles, was irgendwie eine längere Ausbildung braucht, was die Betrachtung der Dinge braucht und so weiter, überwiegend überflüssig. Wobei, wenn dir jetzt jemand ein Bein abfährt, dann hast du trotzdem ein akutes Problem, weil du sonst verblutest etc. Also ich glaube, eine gewisse Kategorie von Schmerzen und Erkrankungen wird hier angesprochen und abgedeckt, wo auch die Schulmedizin und andere therapeutische Vereinigungen nicht gut gegen ankommen. Ja, das sind vor allen Dingen so diffuse, innere, langwierige Zustände. Und das unterscheidet Hoover auch auf jeden Fall von dem, was wir vorher angeführt haben, von dem, was Ulrich Ott schreibt. Also das sozusagen jetzt nicht nur dieses Signal an unser Hirn, da ist was, was wehtut, dass das relativiert wird oder durch unsere Aufmerksamkeit verändert wird, sondern dass das, was wehtut, kuriert werden kann. Insofern du jetzt nicht einen Armbrustbolzen oder so in der Schulter stecken hast. Ne?
Ja, das wäre spooky, wenn man den ohne Berührung der Hände herausdrücken kann.
Also vom Geist an. Es kann es durchaus geben. Also es gibt ja viele verrückte Phänomene und sogenannte Wunder. Wenn ich da an Mirin Dajo denke, ich weiß nicht, ob der Begriff ist, Mirin Dajo. Nee. Mirin Dajo war frühen 20. Jahrhundert ein holländisches Phänomen, das dafür bekannt geworden ist, also dass er sich spitze Gegenstände, also Messer, Floretts, Degen durch den ganzen Körper schieben konnte. Und dann damit ja auch aufgetreten ist und auch geröntgt wurde, behandelt wurde und so weiter und nicht geblutet hat, dann hat er das wieder rausgezogen. Er hatte eben dabei auch, wie er sagte, keine Schmerzen, wirkt auch glaubwürdig und hat gesagt, Geist ist stärker als Materie, ich werde es euch beweisen, und hat also jahrelang Spektakel, dieses Schauspiel in die Welt getragen. Es ist also auch evident und da scheiden sich die Geister, was mit dem los war, ob das vielleicht auch irgendwie eine genetische Fehlfunktion oder so war. Er ist dann irgendwann gestorben, weil er wohl eine Speerspitze geschluckt hat und sich das dann im Magen, weil die war wohl nicht, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, die war nicht ganz steril, das hat sich dann im Magen entzündet und so, und dann ist er nach ein paar Tagen gestorben. Aber es gibt Videos von ihm, also Aufzeichnungen, wo er sich wirklich relativ ekelerregend, finde ich, die alle möglichen Waffen in den Körper schiebt und damit rumläuft. Und bei der Obduktion hat man dann auch festgestellt, dass es kleine Vernarbungen in eigentlich sämtlichen Organen gab. Aber die Frage ist halt, warum er das einfach so, ja, überleben konnte. Ich habe immer gedacht, boah, der würde in jeder Messerstecherei gewinnen.
Ja.
Aber es ist, ja, es ist einfach spannend. Wenn das es sowas gibt, ist sehr, sehr interessant.
Ja, ich glaube, was wir auch immer wieder wie so einen roten Faden immer wieder postulieren, ist halt, dass unser Wissensstand halt nicht endgültig ist, so dass wir offen sein sollten auch für erstmal unerklärliche Dinge und ja, Dinge, die durch die derzeitigen Raster nicht erfasst werden. So, und auch da denke ich, sollte man offen sein, komplementär zu vielleicht anderen Behandlungsmethoden, dass man vielleicht nicht das eine als letztgültigen Schluss sieht und das andere ausschließt, sondern da für sich in einen Dialog geht und beides als, also beides jetzt im Sinne von in diesem Beispiel westliche Medizin in Anführungsstrichen und ja, fernöstliche Lebenspraktiken, dass man das komplementär zueinander sieht und da vielleicht auch in der Praxis für sich das Beste herausnimmt, so ganz eklektisch. Und ja, die andere Erkenntnis, die sich jetzt in mir auch im Laufe des Gesprächs aufgedrungen hat, ist halt, du sagtest gerade von dem Holländer, der sagte, der Geist ist stärker als Materie. Ja, vielleicht nicht ganz so die Richtung, aber dass Geist und Materie so eng verwoben ist, ne? Mhm. Dass auch da, ne, diese Selbstachtsamkeit, dass man mit seinen eigenen geistigen Fähigkeiten, wenn ich jetzt diese Achtsamkeitspraktiken als solche bezeichnen möchte, mit den rein körperlichen halt in einen Dialog geht, in eine Konfrontation, in eine Interaktion. Und dass das viel enger zusammenhängt, als uns Descartes oder sonst eigentlich die ganze neuzeitliche westliche Philosophie oder sehr viel davon uns einredet, dass da ein gewisser Dualismus oder vielleicht auch ein gewisser Monismus nur vorherrscht, dass nur eine Seite des Aspektes da ist. Ja, geistige Effekte und körperliche sind so eng verbunden, dass man vielleicht sagen kann, es gibt nur eins, aber sie sind ja qualitativ voneinander irgendwie erfahrbar, unterscheidbar. Und das ist auch hier wieder ganz interessant zu sehen, dass es da diese starke Interaktion gibt. Und dass man das wirklich nicht auseinanderdenken darf und sollte, weil man sich dann selbst auch in der Theorie beschneidet und zu einseitig betrachtet. Ich würde ganz gerne nochmal einen Punkt ansprechen, ja, den ich wahrscheinlich immer gelernt habe, wie mit Schmerz umzugehen ist. Also erstmal pfeift dir etwas rein oder lenkt dich ab. So, das ist das, was ich immer gelernt habe. Lenk dich vom Schmerz ab, komm, mach mal was anderes und so weiter und so fort. Das sind ja recht konträr zu dem, zu der Praxis, die wir jetzt bis dato beleuchtet haben. Das ist halt überhaupt nicht, geh in den Schmerz rein, beobachte ihn, empfinde ihn oder verschieb ihn sogar, ne, berühr ihn, interagier mit ihm, missachte ihn, konsumiere andere Dinge, so lenk dich ab. Das ist ja sehr, sehr westlich. So, wir haben ein Problem und kompensieren das dadurch, dass wir irgendwelche anderen Dinge konsumieren, um diese Leere quasi zu überdecken oder erstmal irgendwie in den toten Winkel seiner eigenen Perspektive zu drängen. Ja. Funktioniert eher semi-gut aus eigener Erfahrung. wahrscheinlich eher schlechter. Es ist halt irgendwie auch ähnlich zu den ganzen psychischen Prozessen, die man versucht zu verdrängen. Sie sind ja da und wollen... Oder wollen jetzt, da stelle ich den Prozess eine Intention, das möchte ich eigentlich nicht. Aber sagen wir es mal des Bildes wegen, sie wollen halt Geltung haben und ins Licht der Aufmerksamkeit rücken. Ich habe damit keine wirklich erfolgreichen Erfahrungen gemacht. Das kann für den Moment vielleicht irgendwie den Schmerz in den Hintergrund treten lassen, aber er ist ja per se nicht weg. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht in vielleicht früheren Jahren, bevor du dich intensiver mit Achtsamkeitspraktiken beschäftigt hast? Hast du da irgendwelches Material, was du da beitragen kannst? Oder verstehst du das überhaupt nicht? Hast du es noch nie gemacht?
Ich kenne das. Es ist auch so, dass der Schmerz mindestens unterdrückt werden sollte. Ich habe mir gerade gedacht, als Mann, ja, wichtiges Thema, Schmerz zeigen, Schmerz artikulieren, unter Schmerz offen leiden. Das sind auch diese schweren Schuhe, die wir uns normalerweise nicht anziehen. Und was es überhaupt bedeutet, als Kind, ja, in seinem Schmerz, in der Verletzung eines Körperteils oder so, als junger Kerl, sag ich mal, nicht unbedingt aufgefangen zu werden, weil dann doch irgendwie dieser Slogan, bist du jetzt ein Mann oder eine Memme, ja, gesagt wurde, oder ne, ein Indianer kennt keinen Schmerz und so weiter, während dann also die Mädels ja sehr häufig beantwortet worden sind und umfangreich getröstet wurden. Ich habe mich gerade gefragt, was das halt im weiteren Leben auch für eine Haltung, für Verhaltensweisen auslösen kann. Ja, wenn sozusagen wir abtrainiert bekommen, Schmerzen offen zu zeigen und das für uns auch dann was Peinliches wird, während die Frau überschwinglich, also das Mädchen überschwinglich getröstet wird und bandagiert und so weiter, dann im Erwachsenenalter ja auch vielleicht die Erwartung hat, so wenn irgendwie da was bei mir ist, dann will ich das sofort ja von dir behandelt bekommen, oder ich möchte dann also dann auch im Mittelpunkt stehen und so weiter. Ganz interessant sind so Gedanken, die ich dazu habe. Jedenfalls bei mir war das so, ich konnte unglaublich gut Schmerz aushalten als Kind. Ich habe so gut wie gar nicht geweint. Ich habe mir mal die Zunge fast komplett abgebissen. Die hing noch an einem Faden. Da war ich 3 oder 4. Ich habe kein einziges Tränchen verdrückt. Mir quoll das Blut aus dem Mund. Die Zunge ist sehr empfindlich, sehr schmerzhaft. Aber ich habe damals nicht geweint. Oder als ich meine erste Blinddarmentzündung oder Reizung hatte, da habe ich mich einfach unter den Tisch gesetzt. Und meine Mutter und mein Vater fragten irgendwann, was denn los sei. Er sagt, ich habe halt Bauchschmerzen. Ne? Und es waren sehr starke Bauchschmerzen, das weiß ich noch. Oder als ich mit 11 Jahren mit einem akuten Asthmaanfall ins Krankenhaus eingeliefert worden bin, da brach das bei mir aus. Und nach in den Sommerferien wohlgemerkt, nach 2 Wochen dann nachts das Gefühl hatte, als würde man mich mit einem Speer, mit einem flammenden Speer durchstoßen, während ich atmete. Und die ganze Nacht diesen unglaublichen Vernichtungsschmerz erlitt, aber weder klingelte noch irgendeinen Mucks gab. Ich habe mich nachher wohl eingenässt, das gebe ich zu meiner Schande zu, weil es so wehgetan hat und ich das nicht mehr halten konnte. Aber ich habe nicht geweint, ich habe nicht gerufen oder dergleichen. Und morgens kam dann die Schwester rein und sah mich. Ich war sehr fiebrig, habe mich dann sofort in die Behandlung gebracht. Ich wurde dann geröntgt und es kam raus, dass ich eine recht ausgeprägte Lungenentzündung hatte. Also ich habe selten bis gar nicht Hilfe gesucht und darüber gesprochen, dass ich also gerade wirklich starke Schmerzen hatte. Und ja.
Ja, Schmerz ist schon irgendwo ein Tabuthema und ich gebe dir auch recht, dass das gerade einen oftmals postuliertes Männlichkeitsideal natürlich überhaupt nicht reinpasst.
Ja.
Und also diese ganzen Sprüche, Indianer kennen keinen Schmerz und so weiter, das kennt man, glaube ich. Und ich glaube, es ist auch nicht unwichtig, gewisse Schmerzen aushalten zu können. Also ne, es geht auch nicht darum, irgendwie da hypersensibel, überempfindlich zu werden und alles als unerträglich irgendwie, jeden Schmerz als unerträglich anerlernt zu bekommen. Aber diesen Umgang, ja, die Perspektive hatte ich ja nicht ganz so klar und deshalb finde ich es umso interessanter, dass du es aufwirfst. Ich hatte es ja eingangs mit meiner Zahnbehandlung ja auch aufgeworfen, dass ich da auch so einen gewissen Druck empfunden habe, jetzt einen doofen Spruch zu lassen. Ich habe dann auch so ganz doof dann halt erzählt, so ja, komm, machen wir weiter, ich will ja nicht hier an die, ich glaube, ich sagte Hall of Fame der Weicheier oder so. Total bescheuert. Total bescheuert.
Ja,
und
ja.
Ne, es ist ja auch okay, erstmal zu sagen, so, jetzt machen wir eine kurze Pause, weil es gerade wirklich sehr intensiv war. Und ja, das stimmt. Das sind Verdrängungsmechanismen, also sowieso alle erstmal als negativ behafteten Emotionen. Auch überschwänglich positive Emotionen sind ja erstmal in der Öffentlichkeit, in unserer Gesellschaft eher verpönt. Also ich hatte ja auch mal von einer Dame erzählt, die sehr fröhlich im Wartezimmer eines Arztes war, was mich auch irritierte. Mhm. Also das ist, die Öffentlichkeit ist bei uns irgendwie ein recht stoischer, emotionsfreier Raum.
Unbedingt.
Ja, das macht auch etwas mit uns. Das lässt uns erstmal distanzierter werden zu unseren eigenen Emotionen und auch zu Reaktionen auf eigene Gefühlshaushalte. Wenn es halt einfach nicht, wenn es sich nicht schickt, den Schmerz vielleicht auch mal mit Tränen zu quittieren, dann, ja, welchen Umgang haben wir dann zu unserem eigenen Empfinden? Einen sehr viel distanzierteren, was mich dann natürlich auch, ne, weil ich das halt so gelernt habe, erstmal in eine sehr skeptische Grundhaltung bringt, was dann ja, die ganzen Praktiken, die du gerade aufgeführt hast, sind erstmal total kontraintuitiv für mich. Und da muss man halt seine eigene Sozialisation, seine eigene Lernhistorie komplett hinterfragen und auf den Kopf stellen und ich bin kein großer Fan davon, von dieser Emotionslosigkeit. Ne? Auch der Umgang mit Trauer beispielsweise oder indem man, ja, bei Beerdigungen darf man ihn mal zeigen, aber dann auch irgendwie wieder nicht. Und wenn vielleicht afrikanisch geprägte Kulturen den Tod und das Leben darauf feiern, dann ist das auch total, ja, erstmal fremd. Ja, das ist alles ein Themenkomplex, der sehr interessant ist. Wir haben da auch mal drüber gesprochen. Die Folge ist nie online gekommen. Ich glaube, da gab es einen Aufnahmefehler mit Wut war es, glaube ich.
Ja. Dass
du eben vom Autofahren erzählt. Das sind ja alles so Lernmuster, die man sich angeeignet hat, die das verpönen. Und das ist, glaube ich, ein sehr schädlicher Lernprozess, den es zu hinterfragen gilt. Auch da wäre ein Aspekt, den ich wunderbar oder den ich sehr gerne umgesetzt sähe, wenn man so etwas wie ein, ich weiß nicht, wie man das Fach nennen sollte, aber eine Emotionskompetenz in der Schule einführen würde. Mhm. Ne, also das sind ja auch immer die Fragen, Individuen können immer scheitern, auch gesellschaftliche Strukturen können scheitern, ganz klar. Aber Individuen sind sehr viel fehleranfälliger, sage ich jetzt mal, sodass ganz viele Menschen halt mit überhaupt nicht in Kontakt mit den eigenen Emotionen kommen, in ihrem Elternhaushalt, in ihrem Freundeskreis und so weiter.
Ja.
Ich wäre ein großer Fan davon, wenn man das in der Schule einführen würde, dass es, ne, das ist dann halt so ein Grenzbereich zwischen Psychologie, Therapie, Philosophie meinetwegen, fernöstliche Lebenspraktiken und so weiter und so fort. Das ist halt ein riesig spannendes Feld, was auch vielleicht hier nur mit einem Lehrer oder so begangen werden müsste. Warum lädt man denn nicht einen Zen-Buddhisten ein oder einen Therapeuten, der im Ruhestand ist, so komplementär zueinander, dass man immer wieder wie so eine Ringvorlesung quasi aus der Uni, in dem mehrere Dozenten auftreten und zu einem Thema aus ganz vielen verschiedenen, vielleicht auch Forschungsgebieten, muss nicht mal die dasselbe Forschungsgebiet sein, da komplementär zueinander Erkenntnisse teilen. Das wäre ein wunderbarer Ausdruck. Auch da, ne, der Umgehen mit dem Schmerz. Ne, warum sollte man das nicht lernen, um als Mensch ein qualitativ hochwertigeres Leben führen zu können, zumindest die Möglichkeit dessen haben. Aber das geht natürlich dem Bismarckschen Bildungsgedanken genau konträr gegenüber, indem es darum geht, funktionierende Gesellschaftsmitglieder in Anführungsstrichen Rädchen zu produzieren als irgendwie glücksoffene Menschen,
die
hinterfragen und vielleicht Ecken und Kanten haben, sodass ein Rädchen nicht so gut in das andere greifen kann. Ein total wichtiges Thema, und da, also es kommt ja immer wieder, es sticht einem jedes Mal wieder ins Auge, wenn wir reden, dass es gerade in diesem Bildungssektor so viele Prozesse gibt, die einfach meines Erachtens so falsch laufen, die so viel ja Unheil produzieren. Wie gesagt, also Individuen können auch in der Erziehung immer fehllaufen, auch Strukturen, aber gerade das ist doch die große Chance einer Gesellschaft, die soziale Auffangmechanismen entwickelt, dass man da gerade diese individuellen Fehlgänge versucht aufzufangen. Aber da bin ich wahrscheinlich zu idealistisch und habe ein anderes Bild von der Gesellschaft als das Tatsächliche. Ja, vielleicht da nochmal diesen Schwung zum Gesellschaftlichen, zum Ende hin. Ich rede mich schon wieder in eine Melancholie herein, wie ich gerade merke. Und ja, jetzt haben wir nur über körperlichen Schmerz gesprochen. Ich glaube, seelische Aspekte von Schmerzen sind so wichtig und groß, dass wir sie vielleicht noch mal in einer separaten Folge besprechen. Das würde dem Thema nicht gerecht, wenn wir es jetzt noch irgendwie stiefmütterlich hinten dran hängen, so als Fußnote. Ich glaube, das käme dem nicht.
Ja, sehe ich auch so. Was ich noch sagen wollte, diese ganze Gesellschaftsarchitektur fußt ja auf der Vermeidung von Bewusstseinsvertiefung, weil das nicht miteinander einhergehen könnte. Für mich ist das nicht nur der Bildungssektor, sondern auch der ganze Arbeitssektor. Und ja, ich finde diese ganzen, tut mir leid, verkrüppelten Versuche, jetzt irgendwie da Mindfulness mit reinzuholen und Rückenschule und hier und da, die gibt's ja, die finde ich albern. Ja, es ist das System verschluckt diese Bemühungen. Es muss genau andersrum laufen. Es muss eigentlich von der anderen Seite begangen werden, dass wir nicht irgendwie erstmal lernen, was Mathematik und Algebra und Grammatik und Englisch und dies und das bedeuten und ja, und erstmal diesen ganzen Schulinhalt aufnehmen, sondern erstmal geht's darum, uns in unserem Wesen auszurichten und unserem Bewusstsein zu verstehen, uns selber begegnen und spüren zu können. Und das sozusagen, das muss das System sein. Und dann kann sich eben das Leistungsorientierte und das Produzieren und Prosperieren und so weiter irgendwie darauf pflanzen. Also genau andersrum, wie es jetzt eigentlich ist. Ja, wir haben ja, also ich sehe überhaupt gar keine Chance darin, dass irgendwas wesentlich besser wird, wenn wir jetzt zum Beispiel regelmäßig in eine Schule einen Zen-Meister oder sowas schicken. Ja, weil da müsste die ganze Schule, das ganze Schulsystem müsste erstmal abgeschafft und komplett grunderneuert werden. Und das gilt auch für alles andere so. Da bin ich sehr pessimistisch, Marco. Ich glaube nicht, dass wir mit diesen heißen Tropfen auf den Stein da noch viel erreichen können. Also das grundlegende Problem ist einfach unser System des Wettbewerbs, ja, des Materialismus und wie du auch gesagt hast, so diese Konformität und so weiter, die dann irgendwie ausgeprägt wird. Und wir sind also immer noch in diesen alten Rollen und Mustern und Gedanken und vor allen Dingen immer im Kampf und so. Und das alles braucht dringend eine Kompletterneuerung. Das sage ich jetzt nochmal zum Ende. Das haue ich jetzt einfach nochmal raus. Ja.
Absolut. Zum Leistungs- und Wachstumsgedanken passt halt keine Schwäche. Und Schmerz ist erstmal nicht produktiv für die Gesellschaft und damit eine Schwäche für die Leistungs- und Wachstumsgesellschaft. Und ich glaube, gerade ist der Tag vorbei, an dem die jährlichen Ressourcen, Weltressourcen würde die ganze Welt so leben wie in Deutschland. Das hat einen bestimmten Namen. Ich komme jetzt aber nicht drauf. Ich habe es letztens irgendwo gelesen. Die Tage noch, ist gar nicht so lange her. Also würde die ganze Welt so wie Deutschland leben, hätten wir jetzt den Punkt überschritten, an dem die jährlichen Weltressourcen verbraucht wären. Also gibt Länder, da ist das noch ein Ticken früher, USA oder so, da ist es glaube ich schon in der ersten
Jahr. Das glaube ich auch,
Fall, ja. Auf jeden Fall, aber ich glaube sogar fast noch im ersten Quartal des Jahres. Und es gibt natürlich auch Länder, in denen die jährlichen Weltressourcen, würden wir es auf die Welt ausspannen, nicht verbraucht werden. Ja, das passt nicht zu dem Ganzen. Aber das Ganze passt nicht zur Welt. So. Und
richtig.
Diesen Aspekt lernen wir leider immer schmerzhafter, auch in Mitteleuropa. Und ja, auch nochmal dazu ganz kurz, es hat mich echt mal wieder sehr betroffen gemacht, sehr schockiert und wieder in eine Haltung gebracht, dass die Spezies es ja so nicht verdient hat, irgendwie lange zu überdauern.
In dieser Form, ja. Also wir sind was Wunderbares, Marco. Der Mensch ist im Grunde absolut wunderbar, aber wir sind halt komplett kontaminiert. Und das ist also das Problem, ja. Es geht darum, dass dieses System nicht überdauern darf. Und das wird es auch nicht. Das erleben wir ja gerade.
So oder so. Entweder mit einem halbwegs erträglichen Ende für ganz viele Menschen, indem wir es selber verändern oder indem die Umwelt uns sagt, so, ja, Arschlecken. So, ihr seid,
genau.
Ich komme an meine Grenzen, so, ihr seid von mir abhängig, ihr kommt dann auch an eure Grenzen, so.
Ja.
Ich habe letztens auch noch eine Arte-Doku gesehen, wie lange hält uns die Erde noch aus oder so, hieß sie, glaube ich.
Und
ja, sehr sehenswert, es ist noch nicht lange online, kann man sich gerne auf dem Arte-YouTube-Channel mit Sicherheit in den letzten Videos raussuchen. Spannt nochmal einen Riesenbogen von der Industrialisierung zur Jetztzeit und welche Dynamiken da hervorgerufen wurden. Und auch da war nochmal dann so richtig Misanthropie danach angesagt. Und ja, wenn ich dann davon höre, dass sich beispielsweise in den USA Automobilhersteller und Reifenhersteller und Ölindustrie dazu verbündet haben, wusste ich gar nicht, dass der öffentliche Nahverkehr sehr viele, also in den USA sehr viele elektrisch betriebene Straßenbahnen überall anzufinden waren. Das hat man auch auf den ganzen Film Material auch gesehen und ja, die Auto-Öl-Lobby hat sich zusammengeschlossen, das waren sehr viele mittelständische Unternehmen, alle lokal organisiert in den einzelnen Städten, wurden dann aufgekauft und nach dann durch diese Öl-Auto-Industrie platt gemacht und ja, ich wusste gar nicht, dass das so ausgebaut war, dieser Personennahverkehr in den elektrischen Straßenbahnen und dass das irgendwann platt gemacht wurde, relativ intendiert, um der eigenen Hauslobby halt mehr Power und Kapital zu verschaffen. Also diese ganzen Aspekte, IG Farben und so in Deutschland, Chemieindustrie, das wird alles angesprochen und es ist ein reinstes Dilemma, es ist so wunderbar und verblüffend die Entstehung von Leben ist, so unfassbar frustrierend ist der Gang, den unsere Geschichte gerade tut auch.
Natürlich. Und es tut weh. Ja, also, das tut sehr weh. Das schmerzt.
Also mich hat das tatsächlich, das klingt immer so doof, aber es ist, glaube ich, ein relativ normaler psychologischer Mechanismus, dass diejenigen Katastrophen, die vor der eigenen Haustür geschehen, einem irgendwie emotional näher gehen als sehr ferne Sachen.
Na klar.
Aber das hat mich auch nochmal irgendwie die letzten Tage wirklich nochmal wieder dafür sensibilisiert und ja, es bleibt spannend, wie das ist. Also auch da muss man natürlich ganz klar sagen, wir kommen jetzt auf ein ganz anderes Thema, aber noch ein abschließender Satz, den ich dazu sagen möchte. Man darf nicht zu 100% auf politische Richtungsänderungen warten, sondern wir tragen alle mit Konsum und Lebensweise zu einem solchen Wandel bei und da gilt es, ne, trotz allem Pessimismus auch seine eigene Handlung zu hinterfragen und diese dann abzuändern. So, dann ist ein Anfang gemacht und hoffentlich zieht Politik mit Rahmenstrukturen nach, aber jetzt in den Fatalismus zu verfallen, es wird sich eh nichts ändern und die Politik ist an allem schuld. Ja, ist ein Teilaspekt, aber der andere Teilaspekt ist auch das eigene Verhalten. Ja, und wenn es am Ende, man kann ja auch sagen, ja, bringt alles nichts, so, wir sind eh dem Untergang geweiht und ich koste das jetzt aus, ja, steht natürlich eben frei, aber das lässt sich natürlich moralisch diskutieren und Ja, das wollte ich noch mal kurz zum Ende sagen, dass das auch das nicht unbedingt die einseitige Betrachtung ist, dass die Schuld immer bei anderen liegt. Ich versuche da seit Neuestem irgendwie was zu machen, bin mit Sicherheit nicht perfekt, aber jeder Schritt in eine richtige Richtung ist ein guter Schritt. Und wir sollten da auch nicht an moralischen Absolutheitsgrenzen festhalten. Ab dem Punkt, wenn man alles richtig macht, ab dem Punkt ist man erst gut. Jeder Schritt, der es besser macht für die Umwelt, für die Mitmenschen, ist ein guter Schritt. Und wir sollten uns da nicht von Absolutheitskriterien unter Druck setzen lassen und bewerten lassen. Das zum Ende. Und fühlt in euren Schmerz herein und versucht die Praktiken, die auch vor allem Melvin euch näher gebracht hat, vielleicht mal anzuwenden, vielleicht sogar auch das von dir angesprochene Buch, vielleicht packen wir es in die Shownotes rein.
Auf jeden Fall. In die Kommentare, in die Shownotes. Genau. Ja, ich werde
auch die anderen Werke, die wir angesprochen haben, dass ihr da, wenn das Interesse da ist, gerne nachlesen könnt. Und wie gesagt, der Aufruf, diskutiert gerne mit. Wir wollen eine Community werden, wir wollen eine sein, wir wollen gerne in den Austausch gehen. Ich merke es immer wieder, dass Perspektivenvielfalt mir selbst sehr viel hilft für meine eigenen Gedankenprozesse und das Schärfen meines eigenen Selbst. Deshalb fühlt euch wie immer animiert zu kommentieren, zu schreiben und wie gesagt, gerne, wenn ihr unser ganzes Projekt für monetär unterstützenswert haltet, gerne auf unserer Homepage vorbeischauen und ja, und vor allem Liebe und Vertrauen und macht's gut. Wir hören uns diesmal nicht erst in 4 bis 5 Wochen, sondern mit Sicherheit schon früher und gehabt euch wohl, wir haben euch gern und ja, akzeptiert eure Gefühle und eure Emotionen und eure Reaktionen.
Ja. Bis bald. Jo, das war's mal wieder von uns. Wir freuen uns über Kommentare auf unserer Seite www.logos-podcast.de. Dort findet ihr also alle Folgen unter der Rubrik Podcast und könnt auch Kommentare einfügen. Bis bald.